Ich lese den Predigttext und der Grund, warum ich den lese und nicht die Esther gefragt habe, warum die den vielleicht lesen möchte, ist ganz einfach. Der Text ist gar nicht so leicht. Und wir beide haben im Vorfeld intensiv diskutiert, welche Übersetzung. Joshua bevorzugt die Neues Leben Bibel, ich die Basisbibel, und ich habe festgestellt, wir müssen uns nicht nur zwischen den beiden entscheiden, wir brauchen einen viel größeren Pool. Und schlussendlich habe ich mich auf gar keine eingelassen, sondern ich habe was selber gebastelt, was auch keiner sonst vorlesen sollte, sondern nur ich, weil ich das so verantworte. Es ist also eine Mischung von unterschiedlichen Übersetzungen mit Erläuterungen. Erläuterungen, die ich wichtig finde, damit man am Anfang gleich auf eine gute Fährte kommt. Die sind in Klammern gesetzt, damit ihr wisst, das ist jetzt nicht Teil des Wortes Gottes, sondern das ist Senf, was euer Pastor da reingeschmiert hat. Und das könnt ihr durchaus kritisch sehen, weil wir sind ja Auslegungsgemeinschaft. Und das fängt auch schon beim Hören des Wortes Gottes an. Ich lese. Ist das schon die erste Seite? Ja, ich fange noch mal mit Vers 16 und 17 an. Und Gott mit Namen Yahweh sprach zum Erdling: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Und der Mensch freute sich über die Großzügigkeit des Schöpfers und fing an, ihm zu vertrauen. Aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Schlecht oder böse, dem Urteilsbaum darfst du nicht essen, weil ich als Schöpfer das Leben überblicke, darfst du nicht essen. Nimm daher Rücksicht auf mich. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Denn du würdest damit die Beziehung zu mir, dem Leben, abbrechen. Davor warne ich dich. Dann überspringen wir in der Chronologie die Erschaffung der Frau. Das heißt dann weiter: Der Mann und seine Frau waren beide nackt. Doch sie schämten sich weder voreinander noch vor Gott, denn sie waren vertraut miteinander und hatten Vertrauen zu dem Gott, der Yahweh heißt. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott mit Namen Yahweh gemacht hatte. Die Schlange hatte weniger an, aber mehr drauf. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und die Frau erwiderte der Schlange, was sie vom Mann gehört hatte: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten zu essen. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau, du und dein Mann werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und schlecht ist. Ohne den Schöpfer werdet ihr das selbst beurteilen können. Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen. Er war eine Augenweide, verlockend, weil er Weisheit versprach, über allem stehen, auch über Gott, und sich selbst mit Gut und Schlecht vertraut machen. Sie nahm die Frucht bis hinein und sie gab auch ihrem Mann neben ihr. Und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie erkannten die Schwachpunkte ihres Lebens. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze, um sich zu schützen. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott mit Namen Jahweh im Garten umher, spazieren. Das war kein Garten, das war ein Park, in dem man spazieren gehen konnte. Klammer zu. Der Erdling und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Jahweh zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott mit Namen Jahweh rief den Erdling und fragte, wo bist du? Der Erdling antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst vor dir bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Ich traue mich nicht mehr ganz offen zu dir zu sein. Und Gott fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Der Erdling entgegnete, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Da fragte Gott die Frau, was hast du getan? Die Frau erwiderte, die Schlange hat mich reingelegt. So habe ich gegessen. Da sprach Gott mit Namen Jahweh, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. In seiner Rücksichtslosigkeit hat er sich selbst an die Stelle des Schöpfers gesetzt. So hat er die Beziehung zum Leben, die ihn leben lässt, selbst abgebrochen. Er soll seine Hand nicht ausstrecken und auch noch Früchte vom Baum des Lebens pflücken. Er darf sie nicht essen, sonst lebt er für immer. Da schickte Gott mit Namen Jahweh ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. Gott vertrieb den Menschen. Östlich des Garten Eden stellte er Cherubim und das lodernde Flammenschwert auf. Die sollten den Zugang zum Baum des Lebens bewachen. Wir singen noch einmal.
Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, heute mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern und meine erste Predigt hier bei euch zu halten. Zu Beginn möchte ich noch mit uns beten, ihr dürft dazu aber gerne sitzen bleiben. Vater, ich danke dir für deine Anwesenheit. Ich danke dir, dass du uns dieses Versprechen jeden Tag aufs Neue gibst, mitten in unserem Leben zu sein. Ich danke dir, dass wir jetzt ein Wort von dir hören dürfen und ich möchte dich bitten für offene Herzen und dass du uns von innen heraus veränderst, sodass wir dir immer näher kommen. Danke, dass du mit uns bist. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Ja, wir befinden uns mitten in der Predigtserie mit dem Titel "Das ist erst der Anfang". Ist momentan auch mein Lebensmotto. Ich hatte ja vor 2 Wochen mein Praktikum hier begonnen und denke mir auch so, ja, das ist jetzt erst der Anfang, jetzt kommen noch 5 Monate und ich freue mich wahnsinnig, bei euch zu sein. Also ich wurde mit solch einer Herzlichkeit aufgenommen bei euch. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Und ja, auch diese Predigtserie hat diesen Titel. Volker schrieb mir vor circa einem halben Jahr oder so, dass das dran ist. Und mein Herz hätte nicht froher sein können, denn wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich predige eigentlich so gut wie nie über das Neue Testament, weil ich ein riesiger Fan vom Alten Testament bin und davon diese Geschichten auf unser Leben zu übertragen. Als Volker mir dann also sagte, ja, wir machen Predigtserie zur Urgeschichte und wir wollen gucken, was hat das im Hier und Heute zu tun, habe ich mir gedacht, Jackpot, ich bin hier richtig. Also richtig cool, freue mich mega heute mit euch da reinzuschauen. Letzte Woche hat uns Volker mit reingenommen in die Schöpfung. Was hat das mit deinem und meinem Leben zu tun? Wir sind in Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Dafür sind wir geschaffen worden. Das ist doch wunderbar. Und alles war in perfekter Harmonie. Die Predigt letzte Woche endete mit dem Schabbat, mit dem Ruhetag, mit der Harmonie, in der der Mensch mit seinem Schöpfer leben darf. Ja, doch dann kam alles anders. Alles kam anders, alles wurde zerstört und irgendwas war da mit einer Schlange und ich habe mich gefragt, wo war eigentlich dieser Apfel, von dem man immer hört in dem Text? Keine Sorge, auf all das werden wir heute Schritt für Schritt eingehen. Ich habe diese Predigt mal ein bisschen aufgebaut wie ein Buch und wir starten ganz normal mit Kapitel 1. Ich habe das genannt, die Listigkeit des Bösen. In Vers 1, da steht, die Schlange, sie war schlauer als alle anderen Tiere. Und das Wort, was hier mit schlau übersetzt wird, ist im hebräischen Urtext arum, listig, schlau. Dieses schlau ist nicht einfach nur ein Zeichen von Weisheit, etwas Positives, wo wir uns vielleicht denken würden, boah, das Viech hat einen krassen IQ. Nein, das, was hier mit schlau gemeint ist, hat eine negative Konnotation. Listig bedeutet, man hat eine Agenda, die im Hintergrund steht und die soll durch das, was man tut, weitergegeben werden. Das ist listig und das ist diese Schlange. Was genau jetzt diese Schlange bedeutet, wie man die interpretiert, darüber streiten sich Theologen, seit es Theologen gibt, das erspare ich euch heute und das erspare ich ehrlich gesagt auch mir. Wir gehen aber ein bisschen darauf ein, wie man diese Schlange auf dein und mein Leben übertragen kann. Und so ist es nämlich so, dass im Orientalischen Menschen oft in Bildern sprechen. Das siehst du ja auch an Jesus Christus. Also vielleicht nehme ich dir jetzt deine Illusion. Jesus war nicht weiß und blond gelockt, wie es in manchen Weihnachtsliedern heißt. Der war Orientale. Und in der orientalischen Kultur ist es vollkommen normal, in Bildern zu sprechen. Und wenn wir im Deutschen vielleicht einen inneren Monolog schreiben würden, sorry, da kommt mein Deutschlehrersein ein bisschen raus, und das Ganze vielleicht kursiv gedrückt hätten oder so, so ist es im Orientalischen häufig so, dass eine zweite Figur erschaffen wird, die diese innere Stimme spricht. Und so könntest du die Schlange auf dich übertragen. Was ist diese innere Stimme in dir, die dir Dinge einredet, bei denen du eigentlich weißt, dass sie nicht gut sind, aber dann so denkst, ja, vielleicht wäre es ja doch ganz cool. Diese innere Stimme, die dir einredet, ja, lach dich erstmal schlapp, wenn da drüben irgendeine Frau umgefallen ist und dann kannst du hingehen und helfen. Diese innere Stimme, die dir einredet, ach, Lästern ist ja gar nicht so schlimm. Das macht doch sogar Spaß. Ne? 9 von 10 Leuten finden Mobbing cool. Diese innere Stimme, das ist diese Schlange. Und was redet sie der Frau ein? Sie sagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume essen dürft? Nein, das hat Gott nicht gesagt. Gott hat eigentlich dem Menschen alles offengestellt. Er hat gesagt, ihr dürft von allem essen, nur von diesem einen Baum, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem sollt ihr nicht essen. Warum ausgerechnet Erkenntnis, kommen wir auch noch zu. Aber was die Schlange hier macht, ist, sie redet Zweifel ein. Sie streut Zweifel in das perfekte Vertrauen, was eigentlich zwischen dem Menschen und Gott entstanden ist. Dieses perfekte Vertrauen, das dazu führte, dass sie in Harmonie miteinander leben konnten, der Mensch und sein Schöpfer, das wird zerbrochen durch eine Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, ich soll nicht lästern? Gott hat doch gesagt, Gemeinschaft ist gut. Und wenn ich läster, dann stehe ich in Gemeinschaft und wir lachen sogar. Ja, das ist doch was voll Cooles. Hat Gott wirklich gesagt, ich soll dieses super teure Parfüm nicht mitgehen lassen, obwohl ich eigentlich nicht das Geld dafür habe? Weil das duftet ja so gut und das könnte ja Menschen gefallen und dann würden sie mir zuhören und ich könnte ihnen vom Evangelium erzählen. Hey, perfekt, das ist doch ein cooles Mittel. Hat Gott wirklich gesagt? Ich habe die Geschichte früher gelesen oder gehört und mir gedacht, wie bekloppt sind die eigentlich? Gott zeigt denen ständig seine Liebe. Er zeigt denen ständig, dass er für sie da ist. Er gibt denen dieses wundervolle Paradies und lebt mit denen in Gemeinschaft. Und dann kommt da so ein dummes Viech daher und die vertrauen nicht. Und dann habe ich in mein eigenes Leben geguckt und gemerkt, ja Mist, ich bin genauso bekloppt. Meine Eltern haben mir von Anfang an, seit ich geboren bin, bewiesen, dass sie mich lieben. Und dass sie das, was sie mir sagen, sagen, weil sie es in Liebe meinen. Und weil sie es gut mit mir meinen. Und wenn sie mir Dinge nicht erlauben, dann tun sie das nicht, um mich zu bestrafen, sondern weil sie wissen, dass die Folge von dem, was ich tun würde, nicht gut wäre. Und sie haben mir relativ früh erklärt, Feuer ist gefährlich. Ja, klein Yoshi, also ich bin immer noch klein, aber noch kleinerer Yoshi, sitzt im Restaurant, hat da so eine schöne Kerze vor sich und ne, so gefährlich sieht das ja gar nicht aus. Und dann kann man da ja so schön in dem Wachs rumfahren, das haben bestimmt, wer hat das schon gemacht, so, ne, hier, ja, Yannick, ne, da was, ja, und dann so ein bisschen und dann, ja Mist, ich hätte auch mal auf meine Eltern hören können. Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass es stimmt, was sie gesagt haben. Sie haben mir genug Grund gegeben, ihnen zu vertrauen. Und trotzdem brauchte es erst den Schmerz, damit ich verstand, dass was sie sagte, gut war. Könnte man sagen, ja gut, hat er seine Lektion gelernt. Können meine Eltern fragen, ich habe meine Lektion auch mit 27 Jahren immer noch nicht gelernt. Ich spiele immer noch mit Feuer. Es hat einen Grund, dass auch, obwohl ich 27 bin, wenn ich zu Besuch bei meinen Eltern bin, meine Mutter immer noch zittrig wird, wenn ich ein Messer in der Hand halte. Ne? Also, wir lernen nicht dazu und ständig lassen wir doch wieder zu, dass diese Stimme in unserem Kopf fragt, hat Gott wirklich gesagt? Das Gefährliche an Versuchung ist, dass sie so tut, als wäre sie belohnend. Sie gaukelt dir vor, dass sie dir etwas gibt, was du noch nicht hast und was du unbedingt brauchst. Aber das Schlimme und das Perfide daran ist, dass was die Versuchung eigentlich hervorbringt, etwas ist, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Sünde, dieser Begriff, der in der heutigen Sprache ein bisschen missbraucht wurde. Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch, kleine Sünden bestraft der liebe Gott? Sofort, ja, richtig, ne? Oder mein Sündenkonto ist ja gerade gar nicht so krass aufgeladen. Und dann kommen ganz schnell so Gedanken rein. Ja, ich habe mal gelogen, das war schon blöd. Aber der hat ja sogar jemanden umgebracht. Das ist ja viel schlimmer, der ist ja viel sündiger als ich. Ja, aber das Problem dabei ist, dass wir Sünde als etwas interpretieren, was moralisch messbar ist. Wir setzen Sünde gleich mit moralisch messbarer Schuld. Und ja, Sünde resultiert aus moralisch messbarer Schuld, aber sie ist nicht das Gleiche. Sünde ist nicht gleich Schuld. Sünde, wenn du das Neue Testament liest, das ist im Griechischen geschrieben, und da im Deutschen das Wort Sünde steht, kannst du eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass im griechischen Urtext das hier steht. Hamartia, Zielverfehlung. Hamartia, Zielverfehlung ist das Wort, was im Deutschen mit Sünde übersetzt wird. Ja, aber welches Ziel verfehlen wir denn? Schauen wir nochmal zurück auf letzte Woche. Worum ging es bei der Schöpfung? Dass der Mensch mit seinem Schöpfer in Einklang lebt, in Harmonie. Und jetzt, wo diese eine Regel, die Gott dem Menschen gegeben hatte, nicht gehalten wird, da folgt die logische Konsequenz. Wir lesen das in Vers 23 und 24. Da schickte Gott der Herr ihn, also den Menschen, weg. Gott jagte den Menschen fort. Wir müssen raus aus der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Wir müssen raus aus dieser perfekten Harmonie, die Gott geschaffen hat. Nicht als eine Strafe. Gott ist nicht, wie in der Kirchengeschichte oft gelehrt, der strafende Richter, der mit der Peitsche hinter uns herrennt und uns droht mit den kleinen gezackten Monstern, die irgendwo im Feuersee auf uns warten. Nein, Gott ist gerecht. Was er macht, dass er den Menschen rausschickt aus seiner Gegenwart, ist eine logische Konsequenz von dem Verhalten, das der Mensch an den Tag legt, das du und ich an den Tag legen. Was wir verfehlen, ist nicht weniger als das Ziel unseres Lebens. Wir sind von Gott getrennt und damit erklärt sich, was Sünde eigentlich ist. Sünde ist die Trennung von Gott. Ich bin der Letzte, der sich mit Fußball auskennt. Aber eine Sache weiß ich. Ein Ball, der nicht ins Tor geht, der zählt nicht als Tor. Das weiß ich so genau, weil ich nie ins Tor treffe. Kommt bei den Mannschaften, bei denen ich mitspiele, immer besonders gut an. Und da ist total egal, ob der Ball gegen die Latte knallt und wieder zurückgeht oder ob der 10 Meter weiter weg irgendwo hinfliegt. Bei mir ist es meistens eher Zweiteres. Der Ball, der nicht ins Tor geht, ist nicht im Ziel. Und somit ist egal, wie groß oder klein dein Sündenkonto aufgeladen ist, wie groß oder klein die moralisch messbare Schuld in deinem Leben ist, wenn du von Gott getrennt bist, bist du entweder von Gott getrennt oder du bist es nicht. Du hast entweder dein Ziel verfehlt oder du hast es nicht. Da gibt es nicht größer oder kleiner. Und das Schlimme ist, Sünde steckt in jedem von uns, in dir und in mir. Diese Trennung, sie ist da. Aber wie kommt die überhaupt in unser Leben? Was genau ist denn jetzt diese Versuchung? Und damit kommen wir zu Kapitel 2, der Fluch der Erkenntnis. Warum ausgerechnet Erkenntnis? Bibelkenner unter euch werden jetzt vielleicht an das Buch Prediger denken oder andere Bibelstellen, wo immer wieder dazu aufgerufen wird, strebe nach Erkenntnis, suche nach Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Erkenntnis ist so groß geschrieben in der Bibel und so heilig und so wichtig und immer wieder wird betont, wie gut Gott es findet, wenn wir Erkenntnis erlangen. Warum ist es jetzt also ausgerechnet Erkenntnis, die zu dieser ganzen Misere führt? Und dann auch noch, wenn wir uns mal die genaue Definition anschauen, die Erkenntnis von Gut und Böse. Wäre es nicht eigentlich total toll, wenn jeder von uns checken würde, was gut und böse ist und das deshalb dann auch vielleicht unterlassen könnte? Aber dabei müssen wir uns mal nochmal genauer anschauen, worum es bei diesem Baum geht. Denn im Hebräischen ist Erkennen dasselbe wie Vereinnehmen. Also ich nehme quasi etwas in mich auf, ich mache es zum Teil von mir. Und Volker hat es eben in der Übersetzung, die er gewählt hat, ja auch schon so in Klammern mit drin. Man kann diesen Baum auch als Urteilsbaum übersetzen. Als den Baum, der dich quasi dazu befähigt, zu urteilen, was gut und böse ist. Es geht hier nicht darum, dass der Mensch versteht, was Gott als gut und böse bezeichnet, sondern es geht darum, dass der Mensch sich herausnehmen will, zu entscheiden, was gut und was böse ist. Und im ersten Moment klingt das doch eigentlich ganz verlockend. Also, wenn ich zum Beispiel entscheiden könnte, was gut und böse ist, würde ich sagen, Krieg böse, machen wir nicht mehr. Ich denke, da könnten wir uns hoffentlich zumindest alle darauf einigen. Ja, aber wenn es dann um die kleinen Details geht, dann wird es schon wieder schwieriger. Für mich zum Beispiel ist Rosenkohl so ziemlich das Widerlichste, was es gibt. Also würde ich sagen, absolut böse. Während ich ein Rindersteak richtig gut finde und sagen würde, Rindersteak gut. So, haben wir Vegetarier unter uns? Ja, mein Beil, nein, Spaß. Nee, aber die Vegetarier unter uns würden es wahrscheinlich genau andersrum sehen. Die würden sagen, Steak absolut böse, Rosenkohl super. Ja, und dann haben wir einen Streit. Worauf einigen wir uns denn jetzt? Was ist denn gut? Was ist denn böse? Worin das Ganze wurzelt, erkennen wir in den Versen, die die Schlange zu Eva sagt. Sie sagt in Vers 5, ihr werdet sein wie Gott. Darin wurzelt Versuchung. Versuchung wurzelt in dem Wunsch des Menschen, Gott zu sein. Sich über das zu stellen, was ihn geschaffen hat. Wenn du die Dinge in deinem Leben, die dich versuchen, die Dinge in deinem Leben, die dich davon trennen, mit Gott unterwegs zu sein, mal genauer zurückverfolgst, wirst du immer bei der Wurzel landen, dass es darum geht, selber Gott zu sein. Ich möchte selbst entscheiden. Aber wenn wir uns nochmal daran erinnern, was Gott für uns ist, und da ist Volker letzte Woche drauf eingegangen, er ist es, der uns den Ruach, den Lebensatem gibt. Ich habe früher mit meinen Kumpels im Schwimmbad immer versucht, wer am längsten unter Wasser bleiben kann, am längsten ohne Atem. Ja, aber irgendwann war mal Schluss, da musste man dann wieder hochkommen. Wenn du die Luft aus deinem Leben rausnimmst, dann stirbst du. Und Gott, der der Lebensatem deines und meines Lebens ist, wenn wir den aus unserem Leben rauspacken, weil wir selber Gott sein wollen, dann führt das zum Tod. Dann führt das zum Sterben. Oh, Gott sei Dank, habe ich das jetzt verstanden. Ja, cool, dann lasse ich keine Sünde mehr in mein Leben. Super, ne? Amen, Predigt vorbei, herzlichen Glückwunsch. Nein, so einfach ist es nicht. Denn es ist bereits geschehen. Tagtäglich greifen wir dann doch zur Frucht. Diese Frucht, die in der Literatur und in der Kunst häufig als Apfel interpretiert wird. Ich habe mich früher immer gefragt, warum eigentlich ein Apfel? Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Apfelfan, außer bei Apfelkuchen, da ist dann was anderes. Aber so schlimm finde ich den nicht und sieht ja eigentlich sogar recht hübsch aus. Ich habe gedacht, wäre doch eigentlich viel cooler, wenn das die Drachenfrucht der Verdammnis wäre oder die Papaya der Sünde oder keine Ahnung. Aber warum ausgerechnet ein Apfel? Ich habe mal nachgeguckt, im Lateinischen ist das Wort für Apfel malum und dieses malum hat noch eine zweite Bedeutung. Das ist nämlich der Akkusativ, also der vierte Fall des Wortes malus, was das Schlechte bedeutet oder das Böse. Also das lateinische Wort für das Böse und der Apfel ist im Prinzip dasselbe. Und daher kommt das, dass der Apfel immer die Frucht des Bösen ist. Ja, und wir beißen tagtäglich rein. Und müssen raus aus der Gemeinschaft mit Gott. An dieser Stelle könnte das Ganze enden. Aber Gott geht noch einen Schritt weiter. Er geht auf den Menschen nochmal zu und stellt ihn zur Rede. Allein das zeigt schon, wie gnädig Gott eigentlich ist. Er, der Schöpfer, der auch einfach mit dem Finger schnippen könnte und sagen könnte, okay, ciao, geht auch noch auf dich und mich zu und fragt, was ist denn passiert? Er geht auf den Menschen zu und was sagt der Mensch? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich davon essen lassen. So, geht Gott zur Frau, fragt so, was ist Sache? Die Frau sagt, ach, das war die Schlange. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon überrascht, dass die Schlange nicht sagt, der Apfel war's. Anstatt wenigstens zuzugeben, was passiert ist und anstatt zu sagen, okay, ich hab's gecheckt, es ist nicht gut, was passiert ist, Gott, es tut mir leid, können wir es irgendwie rückgängig machen, redet der Mensch sich raus und schiebt die Schuld auf wen anders. Wenn du mal genau anguckst, was der Mann hier sagt, schiebt er das indirekt sogar auf Gott. Du hast mir die Frau gegeben. Eigentlich bist ja du schuld, weil hättest du die nicht gemacht, dann hätte die mich ja nicht verführen können, hätte ich nie gegessen und alles wäre super. Wie dreist. Und auch hier habe ich mir so oft schon gedacht, boah, sind die bescheuert. Und auch hier musste ich wieder feststellen, Mann, ich bin genauso bescheuert. Ich darf mir diese Geschichte immer wieder bei Familientreffen anhören, als meine Schwester und ich noch ein bisschen jünger waren. Wir waren uns am Kabbeln. Irgendwann habe ich meine Schwester gekratzt, meine Schwester am Heulen, ich am Überlegen, was ich jetzt machen soll. Meine Mutter stellt mich zur Rede, was soll das? Und dann kam ich auf die brillante Idee, ja Mama, eigentlich bist du schuld. Warum? Du hast mir nicht die Fingernägel geschnitten. Hättest du das mal gemacht, dann hätte ich meine Schwester auch nicht kratzen können. Ja, hat dann ungefähr zu einer Woche Lego-Verbot geführt, aber... Also, ne, wir sind sehr kreativ in unseren Ausreden. Wir reden uns ständig raus und genauso ist das in unserem Glauben auch. Ja, vielleicht geben wir ab und zu mal zu, dass wir nicht ganz so perfekt sind, wie wir das gerne wären, aber irgendwie sind dann doch immer wieder die anderen auch beteiligt. Ich habe doch gar nicht angefangen mit dem Lästern, das waren die anderen. Ich stand ja nur dabei und habe dann ein bisschen mitgeredet. Eigentlich sind die ja viel schlimmer. Und wieder kommt dieser Gedanke rein, irgendwie bin ich ja doch besser als die anderen. Diese Erkenntnis, paradox, ausgerechnet die Erkenntnis, dass wir einfach mal zugeben könnten, dass wir nicht besser sind als die anderen und dass wir Gottes Hilfe brauchen, die kommt bei uns sehr selten. An dieser Stelle der Geschichte fände ich es durchaus verständlich, wenn es enden würde. Wenn Gott sagen würde, was für ein dummes Geschöpf, weiche von mir, ich mache mir ein neues. Aber so ist Gott nicht, denn Gott ist nicht nur hundertprozentig gerecht, er ist auch hundertprozentig gut. Er geht dem Menschen nach und er stellt eine Frage. Er stellt die Frage, wo bist du? Ich glaube nicht, dass Gott den Menschen ruft und ruft, wo bist du, weil er mit ihm Verstecken spielen will. Und wenn er ihn gefunden hat, sagt, habe ich dich. Nein, ich glaube, Gott ruft den Menschen und stellt die Frage, wo bist du, weil diese Frage eine Antwort braucht. Weil Gott möchte, dass wir uns aus eigenen Stücken selber zu ihm zurückwenden und sagen, ich bin hier. Gottes Gnade und Gottes Suche nach dir und nach mir mündet in der Erkenntnis der Rettung. Sie mündet in einem Mann, der Mensch und Gott zugleich ist, der den Namen Jesus Christus trägt. In Jesus stirbt etwas, die Sünde selbst. Jesus stirbt am Kreuz als einziger, der nicht von Gott getrennt ist, weil er Gott selbst ist und nimmt das auf sich, was du und ich eigentlich erleiden müssten. Und er bleibt nicht tot. Nein, weil er dieses Opfer auf sich nimmt, steht er von den Toten wieder auf und bricht den Fluch der Sünde ein für alle Mal. Gibt dir und mir die Möglichkeit, zu ihm in die Gegenwart Gottes zurückzukehren. In Christus begegnet Gott uns durch den Glauben auf Augenhöhe. Er sucht dich und fragt dich, wo bist du, wenn wir uns mal wieder verlaufen haben? Und er wartet darauf, dass wir antworten, ich bin hier, rette mich. Er schenkt uns den Glauben. Der Glaube ist so etwas wie ein neuer Sinn in unserem Leben, der uns Dinge erkennen lässt, die wirklich gut sind. Ich möchte jetzt mal ein Bild festmachen. Ich habe dir was mitgebracht, das ist ein Wurm, also es ist kein echter, keine Sorge, aber ich habe herausgefunden, die meisten Wurmarten haben keine Augen, also sie haben keinen Sehsinn, das heißt, sie sind blind. Wenn ich jetzt diesem Wurm Augen geben würde, also einen Sehsinn, dann würde dieser Wurm erkennen, dass um ihn herum eine Realität ist, die vorher auch schon die ganze Zeit da war, die sichtbare Realität, die er aber aufgrund seines fehlenden Sinns gar nicht erkennen konnte. Jetzt erkennt der Wurm das. Das ist das, was der Glaube in deinem und meinem Leben ist. Der Glaube ist es, der uns erkennen lässt, was gut und was böse ist, aus Gottes Perspektive. Der Glaube ist es, durch den Jesus dir tagtäglich zeigt, was gut und was schlecht ist für dein Leben und dir helfen möchte, mit dir im Guten zu sein. Und wo lebt ein Wurm normalerweise? Im Apfel. Genauso wie du und ich, wir leben in Malum, im Bösen. Und wenn wir jetzt den Glauben von Christus geschenkt bekommen, dann erkennen wir das. Und dann kriegen wir von Jesus diesen Weg, da rauszugehen. Und an der Stelle könnte man auch sagen, ja, alles super, jetzt haben wir es ja geschafft, Sünde ist nicht mehr. Aber leider ist diese innere Schlange, diese innere Stimme in uns immer noch vorhanden. Ja, und die belässt das nicht dabei. Die nimmt vielleicht dieses Malum und richtet es ganz, ganz neu an. Und sagt dann hier, guck mal, ist doch was völlig Neues. Hat Gott wirklich gesagt, dass du auch einen zerteilten Apfel nicht essen darfst? Vielleicht hast du mittlerweile auch Apfelkuchen gebacken, da würde dann nicht auch schwach werden. Und wir stehen da und denken uns, das ist ja gar nicht das, was Gott eigentlich nicht möchte, ne? Also jeden Tag aufs Neue brauchen wir neu diese Erkenntnis von Gott, dass wir zu ihm zurückkehren dürfen. Jeden Tag aufs Neue brauchen wir diese Erkenntnis, dass wir zu ihm zurückkehren dürfen. Und diese Erkenntnis, dass wir immer noch in dieser Versuchung sind. Gott möchte dir die Kraft schenken, frei zu werden. Er möchte dir die Kraft schenken, auf die Frage, wo bist du, zu antworten, hier bin ich, rette mich. Er möchte dir die Erkenntnis schenken, dass du verstehst, dass du einen Retter brauchst. Die Bibel nennt das Umkehr, weg von dem, was mich trennt, hin zum Einzigen, was mich zurück zu Gott führt, hin zum Kreuz. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, das nochmal neu zu tun. Dabei ist egal, ob du seit Jahrzehnten im Glauben unterwegs bist, ob du gerade super felsenfest im Glauben stehst und genau weißt, was Jesus mit dir vorhat, oder ob du heute zum ersten Mal von Jesus hörst. Oder ob du vielleicht in tiefen Zweifeln und Krisen bist, weil dein Leben dich erschüttert. Jesus gibt dir jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde die Möglichkeit, seine Hand zu ergreifen und zu sagen, hier bin ich, rette mich. Und die Möglichkeit möchte ich dir jetzt geben. Ich halte mal nicht viel davon, von diesem, was manche Evangelisten machen, zu sagen, ach, heb mal die Hand und keine Ahnung. Nein, weil ich glaube, bei Gott geht es nicht um fromme Floskeln. Ich glaube, bei Gott geht es darum, was in deinem Herzen vor sich geht. Und ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen und immer wieder kleine Pausen machen während dieses Gebetes. Und wenn du das möchtest, dann kannst du diese Pausen nutzen, um leise in deinem Herzen das Gebet mitzusprechen und neu dein Leben Jesus zu geben. Neu zu sagen, hier bin ich, rette mich. Denn Jesus wird nie aufhören, dich zu fragen, wo bist du? Die Frage, die bleibt, ist, was antwortest du? Lasst uns also beten. Jesus Christus.